Tag zusammen zu einer neuen Ausgabe von Klima und Kohle. Heute wieder gemeinsam mit Christian Kamlott.
Guten Tag, Henrik.
Politisch bewegende Zeiten, möchte ich mal sagen. Oder? Also, die letzte Woche war. Also, muss sagen, der Mittwoch könnte so ein bisschen in die Geschichtsbücher eingehen. Trump zum zweiten Mal zum Präsidenten gewählt und unsere Bundesregierung hat sich zerbröselt auf Basis eines Papiers, also insbesondere unseres ja jetzt ehemaligen Bundesfinanzministers Christian Lindner. Wirtschaftswende Deutschland. Eigentlich war ja so die Idee, dass wir das mal an sich besprechen, aber dann ist das Papier schnell gealtert, weil wir keine Regierung mehr haben oder die Regierung darüber ja, im Prinzip gestürzt ist. Aber ich glaube, wir sollten es trotzdem diskutieren, weil es ganz gut in unseren Themenkomplex passt.
Ja, absolut.
Du hast da auch reingeguckt, oder?
Ja. Also nicht nur, dass es gut in das Thema passt, wir haben viele klimarelevante Themen dabei, sondern es ist ja auch insofern relevant, das hat ja ein bisschen einen Tsunami ausgelöst. Ja? Also das war vielleicht das Zünglein an der Waage oder der Tropfen, der das Fass und so weiter. Aber das ist ja schon was, wo es sich lohnt, drüber zu sprechen, weil es viel nach sich gezogen hat, wenn man es mal so sagen will.
Naja, genau. Also ich hatte mir das Dokument angeguckt. Also da war er noch Finanzminister und wir hatten noch eine funktionierende Regierung und gedacht, ja, er bringt da Punkte auf, die auf jeden Fall mal diskussionswürdig sind. Also mich haben natürlich vor allem die klimapolitischen Punkte interessiert, die er da anspricht. Aber auch die wirtschaftspolitischen Themen sind natürlich wichtig, weil er so ein bisschen ja darauf guckt, wie können wir jetzt die wirtschaftliche Stärke von Deutschland wieder nach vorne bringen. Haben wir ja auch schon ein paar Mal diskutiert, aber dennoch lass uns mal einsteigen. Musste das Papier dazu führen, dass die Regierung stürzt? Wahrscheinlich, ne? Also das war, wie du sagtest, ne, der letzte Tropfen auf dem Krisenfass.
Mal ganz ehrlich, wir können ja alle nicht reingucken, aber vielleicht war das ja auch die Intention davon, das weiß man ja nicht. Vielleicht war das etwas, was so ein bisschen zur Profilierung beitragen sollte und ich meine, der Christian Lindner ist ja kein Dummer, der wird schon gewusst haben, was das bei seinen Koalitionskollegen auslöst. Das steht ja teilweise konträr. Wir gucken uns die sozialen Themen an, die wirklich konträr zu vielen Postulaten der SPD stehen. Und wir gucken uns ein paar Klimathemen an, um zu sehen, die stehen konträr zu denen der Grünen. Das ist doch ganz bewusst und ganz klar etwas gewesen, was kantig und eckig ist und was anecken sollte. Ist doch logisch.
Ja, sehe ich auch so. Also, wenn wir mal anfangen, oder den Anstieg machen wir mit dem Teil zu der Klimapolitik, die er erwähnt. Also im Prinzip stehen da jetzt Dinge drin, die man schon mal gehört und diskutiert hat. Ich sage mal so, die Kernaussage ist ja eigentlich, warum sollen wir in Deutschland jetzt beim Klimaschutz in Anführungszeichen Hektik machen oder uns super anstrengen, wenn es global geringe Auswirkungen hat auf den Klimaschutz und dann, das kann man jetzt ergänzen, das konnte Lindner noch nicht wissen oder vielleicht nur ahnen, dadurch, dass jetzt ja Donald Trump der nächste US-Präsident wird, ist ja davon auszugehen, dass die Amerikaner aus dem Klimaschutz wieder aussteigen werden, weitestgehend. Und damit ist es zwar schön, wenn wir in Deutschland dann vielleicht schneller den Klimaschutz voranbringen bei uns in Deutschland, noch mal gar nicht in Europa, aber wenn die Amerikaner natürlich aussteigen als der zweitgrößte Emittent von Treibhausgasen, ist es natürlich ein Problem, was das Klima angeht. Also von daher, wie siehst du das jetzt mal so aus Marktsicht? Also kann man das aus Marktsicht auch so interpretieren oder wie siehst du das?
Ja, also das Thema hatten wir ja eigentlich schon oft in angelehnter Form in unserem Gespräch hier. Und es würde ich jetzt nicht überraschen zu hören, dass ich dem uneingeschränkt zustimme, weil das habe ich ja auch schon oft gesagt, ich glaube nicht, dass es irgendeinen Sinn macht, wenn Deutschland hier Alleingänge veranstaltet. Das wird jetzt aus einer globalen Perspektive das Klima auf keinen Fall retten, denn das, was wir hier dann einsparen, das wird 3 Meter weiter drüben über der Grenze dann halt gegebenenfalls mehr verbraucht. Das heißt, da irgendwelche Länder-Alleingänge zu unternehmen, das kostet einen Haufen Geld, vielleicht unsere Wettbewerbsfähigkeit und bringt für das Klima exakt nichts. Und deswegen würde ich das unbedingt unterstützen, zu sagen, lasst uns doch das dann wenigstens europäisch vereinheitlichen und nicht noch versuchen, aber das ist ja auch nur wirklich Folklore, jetzt die europäischen Partnerländer noch zu überholen. Das bringt nichts, es wird nur viel kosten und uns am Ende an anderen Stellen zurückfallen lassen. Davon bin ich überzeugt.
Ja, weil mir tut es auf der einen Seite natürlich weh, zu sagen, ja, Klimaschutz bremsen wir mal ein bisschen ein, weil es uns einfach nicht, also nicht nach vorne bringt oder uns in der Entwicklung sogar zurücksetzt im Vergleich zu der Entwicklung der anderen Staaten in Europa, aber auch global. Aber andererseits, wie du sagtest, man muss, glaube ich, so ehrlich zu sich sein, dass dieser Weg ehrenhaft ist, aber dann sterben wir einen ehrenhaften Tod.
Ja.
Und der Klimawandel ist ja nun mal global. Also wir haben uns ja gesehen, was in Valencia passiert ist.
Ja.
Das war in Spanien, das war die doppelte Regenmenge, die in Valencia und in der Region runtergekommen ist, im Vergleich zum Ahrtal, was wir ja vor einigen Jahren hatten. Da ist die Regenmenge eines ganzen Jahres innerhalb von wenigen Tagen runtergekommen. Also auch das, ne, kann man jetzt keinem in die Schuhe schieben. Deutschland ist schuld oder USA oder China, sondern wir sind alle schuld. Aber wahrscheinlich muss man so ehrlich sein, wir müssen es europäisch lösen. Wobei auch da schon die Frage ist.
Ich wollte gerade sagen, auch das ist ja schon nur ein Kompromiss. Man muss es global lösen, aber jetzt ist man natürlich, das geht nicht. Und das wird in Zukunft noch weniger einfach sein, als es heute ist, dank USA und Co. Ja? Das ist halt einfach ein Problem. Und einmal mehr, wir sollten ernsthaft drüber nachdenken, auch ernst viele Ressourcen in Schutzmaßnahmen, also nicht Klimaschutz, sondern Schutz vor Hochwassern, Trockenheiten, Stürmen, was auch immer jetzt auf uns zukommt, dort Ressourcen reinzustecken, weil das wird uns im Zweifelsfall direkt mehr helfen.
Ja, also denke ich auch, dass man diese Klimaanpassungsmaßnahmen voranbringen muss, weil auch die sind ja wahnsinnig teuer. Jetzt ist die Frage, kann man sich gegen so ein Hochwasser oder solche Regenereignisse wie in Valencia oder wie im Ahrtal ernsthaft schützen? Wahrscheinlich nicht. Da muss man wahrscheinlich eher nur sehr gute Frühwarnsysteme haben, um insbesondere natürlich die Todesfälle zu vermeiden. Denn das ist ja in Spanien passiert. Da war ja, also bis heute ist ja da noch kein schweres Gerät aufgetaucht. Zumindest ist das so mein Eindruck aus der Berichterstattung, dass da wirklich die großen Aufräumarbeiten noch gar nicht losgegangen sind. Das heißt, dass man da viel stärker rein investieren müsste, weil es ehrlich ist. Und gar nicht zu sagen, wir machen jetzt Maßnahme X, um dann die CO2-Emissionen um 10% in Deutschland zu reduzieren. Denn das bringt wahrscheinlich weniger, obwohl es echt wehtut. Also ich tue mich wirklich schwer mit der Aussage, ich bin ganz ehrlich.
Ich freue mich drüber, Henrik.
Ja, ich merke das schon. Aber tatsächlich, wenn man so ehrlich ist und da müsste dann oder kommt da der Physiker raus, dann musst du sagen, ja, im Grunde genommen, wobei diese Klimaanpassung ja dann auch nur temporär ist, denn wenn es jetzt dann so weitergeht, ich hatte ja letztens ja dann über diesen nordatlantische Umweltströmung, also den Golfstrom gesprochen, wenn der jetzt versiegt, dann haben wir sowieso ein ganz anderes Problem hier in Mitteleuropa. Aber ja, Problem ist halt, solange insbesondere China, USA, aber auch Japan und auch Indien oder auch Russland nicht mitspielen, ist das alles weitestgehend für die Katz. Also ich glaube, so brutal ehrlich muss man sein.
Absolut. Das ist ganz schlimm, aber so ist es. Und das hat er halt das ist ja noch nicht mal, das steht ja noch nicht mal so krass darin. Aber der sagt ganz kühl und mit Vernunft, lasst uns das bitte vor Augen haben und lasst uns deswegen diesen teuren Alleingang jetzt bitte mal stoppen. Und das ist doch richtig.
Naja, genau. Na, im Prinzip sagt er, wir sollen uns an die europäischen Vorgaben anpassen. Ich meine, so ein paar Punkte sind dann doch auch aus einer FDP-Feder geschrieben. Also wenn er jetzt hier sagt, ein Ausstieg aus der Subventionierung der erneuerbaren Energien, dann muss ich sagen, ja, dann streicht erstmal aus der Subventionierung von fossilen Energien aus. Da lässt sich viel mehr Geld sparen als bei den Erneuerbaren. Also ganz zustimmen kann man ihm da auch nicht. Da ist, glaube ich, finanzpolitisch auch viel machbar. Meine geht dann hier noch auf Carbon Capture and Storage ein, also dass man das Kohlendioxid aus der Atmosphäre holt oder gar nicht erst eben rauslässt bei Verfahren, ob ich jetzt irgendwelche Gasfelder vor Borkum angehen muss oder irgendwie Fracking jetzt machen muss, das weiß ich auch nicht. Ich glaube, das ist dann doch nicht nötig. Das brauchen wir nicht, aber wir brauchen zumindest mal eine europäische Einheit, die ja politisch im Moment nicht zu sehen ist. Ganz im Gegenteil, wir sehen ja wieder eine Nationalisierung in Europa. Und auch da muss man sagen, haben wir angefangen in Deutschland mit den Grenzkontrollen. Und jetzt ziehen die nächsten Länder nach. Die Niederländer wollen es ja, glaube ich, jetzt auch einführen.
Ja. Ja.
Und das zeigt ja, im Moment ist Europa nicht geeint und damit schwach in jeglicher Verhandlungsposition.
Ja.
Wie sieht das denn, oder wie siehst du das jetzt dann, wenn Trump Präsident wird? Ich meine, du hast ja noch einen etwas weiteren Marktblick. Also, mal unabhängig davon, dass man diese Person zum Präsidenten macht und die größte Volkswirtschaft führen lässt. Aber welche Auswirkungen hat das auf die Märkte? Ich meine, die Börsen sind alle raufgegangen.
Guck welche. Ja. Das sind die großen amerikanischen Tech-Werte und so, die durch Decke gegangen sind, weil alle natürlich davon ausgehen, dass jetzt beginnt ein goldenes Zeitalter für Amerika. Der ist ja ganz klar nationalistisch unterwegs. Und Europa wäre gut beraten, glaube ich, sich einfach gemeinsam aufzustellen und sich auch als starke und leistungsfähige Wirtschaftsmacht zu positionieren. Was wir aber dagegen machen, wir verlieren uns in Klein-Klein und verzetteln uns immer mehr in Europa. Das ist ja das Problem. Und das ist natürlich, Amerika ist ja viel kraftvoller, viel vereinter, viel organisierter. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil. Und der Trump hat ja auch angekündigt, dass er jetzt erstmal America First machen wird.
Ja,
ist er gewählt
worden. Geht er wieder zurück in, ne? America ja, First. Absolut. Also der wird. Ich meine, die Amerikaner waren ja immer schon protektionistisch. Das ist jetzt auch nicht keine neue Entwicklung. Das haben die ja in den 30er Jahren auch schon gemacht, um ihre Wirtschaft zu stärken nach der Weltwirtschaftskrise. Aber die Chinesen gehen ja einen ähnlichen Weg. Ne? Auch die versuchen jetzt ja ihren Binnenmarkt zu schützen vor ausländischen Investitionen und Importen. Deswegen tun sich ja die Automobilhersteller in Deutschland so schwer.
Ja, und das ist gefährlich. Das ist für die Exportnationen in Europa, wir ganz voran, ist das eine Riesengefahr.
Ja, das. Aber ist denn da die Chance, also grundsätzlich, oder siehst du da eine Chance, dass wir das Ruder dann in Deutschland und Europa jetzt rumreißen? Denn das müssen wir jetzt erschaffen.
Ja, das steht übrigens da drin. Wir müssen natürlich in Europa versuchen, den Unternehmen und den Unternehmern zu helfen. Die müssen unterstützt werden jetzt. Und das heißt, und auch das steht in dem Papier drin, Steuern runter. Wir sind ein extremes Hochsteuerland. Und ganz ehrlich, wir bieten gar nichts. Das ist ein Witz in Tüten. Das, was Deutschland anbietet, also wenn du einen hohen Preis bezahlst und der Preis, wenn man das so interpretieren möchte, für Deutschland ist ja sozusagen die Steuer, die du hier bezahlst, wenn du hier lebst und agierst. Und da bezahlen wir sind Top-Level, wir bezahlen mit den meisten Steuern in der Welt, aber bekommen eine katastrophale Leistung. Ein völlig marodes Polizsystem, was nur klein-klein sich verzettelt. Wir sehen ja, was gerade passiert, müssen wir einfach nur eine Zeitung aufschlagen. Mit einer kaputten Infrastruktur, mit einer katastrophalen Bildungsstruktur. Das ist wirklich, es ist ein Schrotthaufen, wenn man das so sagen will, der aber auch noch teuer ist. Hm. Und das, was wir machen müssten, ist doch den Unternehmen zu helfen, zu gesunden, sich an Weltmärkten zu behaupten, sich gut aufzustellen. Deregulierung ist ein riesengroßes Thema. Auch das steht in dem Lindner Papier drin. Ja, da hat er sogar ein Regulierungsmoratorium vorgeschlagen, um zu sagen, wir machen es euch einfach, euch hier zu entfalten. Aber eigentlich machen wir die ganze Zeit nur das Gegenteil.
Ja, vollkommen richtig. Bei der Regulierung frage ich mich halt immer, kommt das aus der, also ist das nur von, also politisch von oben in Anführungszeichen vorgegeben? Oder liegt das nicht aber auch im täglichen Dasein? Also, weil wir sind an der Hochschule, da ist Bürokratie, können wir, ne? Da sind wir gut drin. Und sobald man mal den Ansatz versucht, etwas zu vereinfachen oder mal, ich sag mal, in Anführungszeichen fünf gerade sein zu lassen im Rahmen der Regularien, kommt immer noch mal einer, der sagt, nee, lass uns doch lieber kompliziert machen. Ja. Ich denke jetzt mal, also Beispiel Berufungsverfahren, ne? Seid ihr bei uns?
Genau, das haben wir jetzt gehabt. Genau das
haben wir gehabt. Ja. Also beliebig kompliziert, auch da sicherlich dann ministerial ein bisschen auch vorgegeben. Aber wir machen uns das Leben ja selber auch schwer in diesen Runden und machen es kompliziert.
Ja,
obwohl wir es ja eigentlich in der Hand haben.
Ja, ganz ehrlich, guck uns an, wir machen mit. Und du weißt, was passiert ist. Ich bin aus einem Verfahren ausgestiegen, weil ich gesagt habe, nein, das funktioniert nur, wenn die Leute mitmachen. Und wenn unser Präsidium da mitmacht, dann muss es dafür bestraft werden, indem die Leute eben nicht mehr mitmachen. Und wenn keiner mehr mitmacht, dann funktioniert das auch. Man darf sich sowas einfach nur nicht gefallen lassen. Aber die Leute lassen sich's gefallen. Ich lasse es mir vom Präsidium nicht gefallen und das Präsidium darf sich's vom Ministerium nicht gefallen lassen. Und dann kommen wir wieder in ein normales Fahrwasser. Aber wenn die Leute dastehen und sagen, wenn das so ist, das ist gefährlich.
Naja, da, beziehungsweise es selber Vorsicht, auch noch.
Keiner geht hin. Das ist das Einzige, was funktioniert. Nicht mitmachen. Sich weigern.
Naja, wobei ich tatsächlich, jetzt, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, sagen muss, also man sieht aber auch, dass wir selber die Verfahren jetzt auch auf professoraler Ebene immer komplizierter machen. Also wenn ich diese Diskussionen verfolge, die da geführt werden, denke ich mir manchmal, Leute, wir wollen die beste Person haben für eine Stelle und das muss doch unser Ziel sein und da können wir ja nicht anfangen zu sagen, ja, aber da könnte doch der noch oder wir müssen die Person noch einladen, weil die irgendwas hat oder die Person, die eigentlich top wäre, können wir nicht einladen, weil da irgendeine Mini-Formalie nicht passt und deswegen aus formalen Gründen nicht eingeladen werden kann. Also, wir haben ja auch selber immer Spiel. Das ist ja alles nicht klar definiert.
Ja, wir sind ja nur doch auch, also ganz ehrlich, wir waren doch beide schon im Berufungsverfahren. Ich glaube, ich bin da ein sehr sportlicher Typ auf dem Weg, die beste Person zu suchen und das auch einfach umzusetzen. Aber dann gibt es hier, inzwischen werden ja, das habe ich letzte Woche gelesen, Leute sollen jetzt wo irgendwie ausgebildet werden, damit sie die Berufungsverfahren besser verstehen oder so. Da stehe ich mit offenem Mund daneben und denke, Mensch, hier an dieser Hochschule werden seit zig Jahren Berufungen gemacht und ganz selten ist mal richtig was kollabiert. Das kann doch nicht alles nur schlimm gewesen sein. Und jetzt wird es aber immer schlimmer. In den letzten 5 Jahren ist es immer schlimmer geworden. So schlimm, dass ich ernsthaft überlege, ob ich jemals nochmal mich an einem Berufungsverfahren beteiligen soll, weil ich sage, ich mache bei diesem System einfach nicht mit.
Ja,
und wenn alle das machen, wenn ich alle Kollegen gewinnen würde, wir lassen uns das nicht gefallen, wir machen es nicht mit, nur dann kannst du was bewegen.
Ja, also Abstimmung mit den Füßen quasi, ne?
Ja.
In die Richtung. Wobei, also bevor wir jetzt anfangen, jetzt uns nur noch über Buchungsverfahren zu unterhalten, ist für uns beide vielleicht spannend, aber die Zuhörerschaft wird wahrscheinlich denken,
ja, vielleicht.
Entschuldigung. Was haben die denn in ihrem Elfenbeinturm da für ein Problem? Das ist doch überhaupt kein echtes Problem. Aber mein Eindruck ist so ein bisschen, dass das, was wir bei uns jetzt an der Hochschule im Kleinen haben, hast du aber auch in ganz vielen Bereichen im Großen. Also ich sag mal, auch du bist ja einer, der Immobilien baut, oder?
Ich habe ein ganz aktuelles Beispiel, das ist noch ein paar Stunden alt. Ich habe einen Bauantrag eingereicht, der wird morgen im Bauausschuss besprochen. Ich habe ihn heute Morgen um 10 Uhr zurückgezogen, weil mein Architekt es nicht glauben konnte, dass eine 40 Jahre alte Altstadtsatzung, die offensichtlich nicht mehr in unsere Zeit passt, weil sich in Bautechnik, in Baustil, überhaupt in Baukultur in den letzten 40 Jahren gigantische Dinge geändert haben. Dieser Bauantrag sollte abgelehnt werden, wegen einem Pipifax aus einer 40 Jahre, da war ich heute Morgen bei der Mitarbeiterin, die da Stellung genommen hat, die versteht das alles, die sagt, ja, sie haben recht, aber das ist halt jetzt die Altstadtsatzung, so ist die. Da habe ich gesagt, ja, aber dann müssen wir doch das Instrument der Ausnahme bemühen. Wir wollen das doch weiterentwickeln und ohnehin, die Stadt ist doch jetzt gerade dabei und will initiieren, dass es geändert wird. Am Ende ist das Ding in 3 Jahren geändert und ich baue in 2 Jahren ein Haus, was dann dafür 50 Jahre steht. Das ist doch total irrsinnig. Ja, das ist irrsinnig, aber wir sind in Deutschland. Das erfährst du bei einer deutschen Behörde. Da ist keiner, der dir helfen will, was zu bewegen. Die sitzen da und haben Angst, dass wer auch immer sie nachher verklagt, weil sie irgendwas nicht rechtens gemacht haben. Das ist ein völlig kaputtes System.
Ja, den Eindruck habe ich auch. Wobei diese Angst, keine Verantwortung zu übernehmen und auch keine Fehler mehr machen zu wollen, das habe ich damals schon erlebt, als ich damals bei der PV-Firma angefangen habe, dass ganz viele Leute einfach keine Entscheidung treffen. Und wenn dann ein Fehler passiert, dann das Hauen und Stechen losgeht. Ja. Ich weiß nicht, ob sich das gewandelt hat in den letzten 30, 40, 50 Jahren, ob man früher einfach sich in die Augen geguckt hat und dann hat man das geklärt und dann war die Sache auch gut und dann ging es weiter. Und heute bemüht jede Seite einen Rechtsanwalt und dann steht alles wieder. Also ich glaube, du kannst ja heutzutage keine Straße mehr bauen, kein Haus mehr bauen, ohne dass nicht beide Seiten sich gegenseitig auf irgendwelche Schadensersatzzahlungen verklagen.
Ich habe noch ein zweites Beispiel vom heutigen Tag. Auf der Fahrt heute zum Campus habe ich mit einer Stadtverwaltung gesprochen, wo ich ein Mietshaus habe, wo sich die Mieter total in die Haare gekriegt haben wegen Mülltonnen. Also eine lustige Geschichte. Ja. Aber jedenfalls habe ich da bei der Stadtverwaltung angerufen und habe gefragt, ich wollte fragen, wie wir das anders machen können, damit es da nicht so viel Streit gibt. Die hat sich gar nicht meine Frage angehört, die hat gesagt, geben Sie mir bitte Ihre Kundennummer. Da habe ich gesagt, gute Frau, ich sitze gerade im Auto, ich habe die nicht, ich heiße so und so, das ist die Adresse, gucken Sie doch mal bitte nach. Nein, das macht sie wegen Datenschutz nicht. Mhm. Ja, sie müssen mir ja keine Geheimnisse verraten. Ich will ja mit Ihnen nur völlig abstrakt ein Problem diskutieren und wir können ja auch ohne konkret irgendwas zu nennen, gemeinsam überlegen, wie wir da die Kuh vom Eis kriegen. Nein, das ist gefährlich wegen dem Datenschutz. Also ich zitiere die jetzt. Da habe ich gelacht und habe gesagt, Entschuldigung, das ist nicht gefährlich wegen dem Datenschutz. Sie verraten hier keine Daten. Dann hat die mich aufgeklärt, ob ich die Datenschutzverordnung nicht kennen würde. Sie darf mir nichts sagen, solange ich ihr nicht meine Kundennummer sage. Ich sag, wenn ich jetzt aber eigentlich gar nicht der Herr Kamlott, sondern der Herr Meier bin und zufällig die richtige Nummer vom Kamlott geraten habe, dann würden sie mir jetzt alles erzählen, was ich will. Ja, womöglich. da befinden wir uns. Ich habe dann gesagt, wir müssen das gar nicht vertiefen, so kommen wir hier nicht weiter. Ich suche irgendwann bei Gelegenheit meine Kundennummer raus und dann können wir uns weiter unterhalten. Aber das ist in unserer Gesellschaft inzwischen so verankert. Und wenn du möchtest, ich habe jetzt heute wirklich ohne Übertreibung 2 solche Erlebnisse gehabt. Aber diese Erlebnisse könnten wir jeden Tag haben. Und das ist, was unser Land lähmt. Und deswegen, als ich das Wort Regulierungsmoratorium in dem Lindner-Papier gelesen habe, das ist mir runtergegangen wie Öl. da habe ich gesagt, bitte mehr davon. Alles abschaffen. Ja? Befreit dieses Land.
Aber wo kommt das denn her? Also, wie du sagst, jetzt diese Sachbearbeiterin da auf dem Amt, die hat ja nicht die Entscheidung getroffen, hat ja selber wahrscheinlich auch nie die Datenschutzgrundverordnung mit allen Nebenbestimmungen gelesen und verinnerlicht. Das kann auch kein.
Nee, das hat sie offensichtlich nicht, weil die wusste gar nicht, was da drin ist. Die wusste gar nicht, um was es geht. Das erzählt die nur.
Ja, ja, ich hatte letztens auch meine Frau auch wieder einen Fall. Jahrelang ging es und jetzt durften irgendwelche Prüfakten dürfen nur noch online gelesen werden. Also Gutachten für Stipendien. Und früher wurden die per Post verschickt oder dann zum Herunterladen, damit du auf dem Rechner lesen kannst oder dann auch mal in dem PDF dir Notizen machen kann. Jetzt heißt es plötzlich, nee, geht nicht aus Datenschutzgründen, die dürfen nur noch online gelesen werden, wo ich mir denke, nein, falsch. Sobald ich sie online lese, habe ich auch, also ich persönlich sogar technisch die Möglichkeit, auch ich würde es dann schaffen, dass ich sie trotzdem auf meinem Rechner habe, ist nur mit mehr Arbeit verbunden. Das hat mit Datenschutz überhaupt nichts zu tun. Aber wie bei dir, das Beispiel, aus Datenschutzgründen ist das nicht erlaubt. Und da stelle ich mir die Frage, warum hat sich das so offensichtlich in das Hirn der Deutschen gebrannt, dass wir uns so lähmen? Das kommt ja irgendwo her. Der Deutsche war immer schon komplizierter als Engländer, Franzose, Amerikaner. Aber wieso haben wir uns in diese Selbstlähmung bewegt, die jetzt Lindner in seinem Papier ja versucht, so ein bisschen aufzubrechen? Haben wir verlernt, fünfe gerade sein zu lassen und zu sagen, ah, komm, jetzt gewinne ich mal nicht, jetzt habe ich mal nicht hundertprozentig recht, ist aber auch nicht schlimm. Es dient ja der Sache.
Ich glaube, wir erleben ein Musterbeispiel in Deutschland der sogenannten adversen Selektion. Das ist ein ganz bekannter ökonomischer Zusammenhang, dass unter bestimmten Rahmenbedingungen die Falschen ausgewählt werden von Kunden für politische Funktionen in allen möglichen Situationen. Ich glaube, das ist passiert. Ich glaube, die Leute, die wirklich leistungsfähig und gut sind, die sind nicht mehr bereit, sich in unser politisches, in unser Verwaltungssystem einzubringen. Und da kommt jetzt nur noch die zweite und dritte Garnitur an. Und die verdrehen die Welt mit solchen Gesetzen, die sie im Zweifelsfall vielleicht manchmal selber nicht so richtig verstehen. Und damit die Leute tyrannisieren und sich aufspielen. Ich glaube, das ist alles ein Problem von Bildung. Wenn wir in unseren Verwaltungseinheiten und in unseren politischen Instanzen die intellektuelle Elite unseres Landes hätten, wäre das alles nicht so. Davon bin ich überzeugt.
Aber dieser Habitus liegt ja mittlerweile, glaube ich, in allen Bevölkerungsteilen vor. Ist das, also wie kommen wir denn aus dieser Spirale dann wieder raus? Das ist ja dann die eigentlich zentrale Frage. Also wenn wir jetzt sagen wollen, wir müssen unsere Wirtschaft wieder voranbringen, müssen wir ja gucken. Also ich glaube, Roman Herzog war das auch damals mit seiner Rede. Es muss ein Ruck durch Deutschland gehen. Ich glaube, haben wir hier auch schon mal diskutiert gehabt, also über die Schuldenbremse, über Infrastruktur gesprochen haben, wie auch immer. Wo kommt dieser Aufbruchsimpuls her, den wir brauchen? Denn, also ich bin ehrlich, ich sehe ihn jetzt kurzfristig nicht. Und ich weiß auch nicht, ob die nächste Bundestagswahl dazu führt.
Ganz im Gegenteil. Vielleicht ich glaube, wir sehen schon die Dämmerung davon. Und die ist blau und im Osten.
Ja, aber das wäre eine noch größere Katastrophe. Also die Wirtschaftspolitik von den Freunden da.
Das mache ich gar nicht an Wirtschafts- oder sonst was für Politik fest. Ich glaube, kann man daran festmachen, dass die Leute jetzt an die Grenzen kommen und irgendeine Veränderung haben wollen. Ich glaube, das sehen wir gerade, das erleben wir auch gerade. Wir erleben gerade den Wunsch nach, ich sage das jetzt in Anführungsstrichen, Achtung, aber ich glaube, immer mehr Leute sehen sich einen Knall, eine Revolution, wollen irgendeine massive Veränderung des Systems herbeiführen. Und das Einzige, was sie noch tun können, ist es durch ihre Wählerstimme herbeizuführen. Und das haben wir vor 80, 90 Jahren schon mal erlebt. Und vielleicht laufen wir gerade auf sowas Ähnliches wieder zu. Würde mich nicht wundern. Ja, das ist eine Mutmaßung, ja. Aber
wobei, das muss es ja zu verhindern gelten. Also wir müssen ja diese demokratischen Strukturen aufrechterhalten. Denn alles Weitere wäre ja, also völlig unvorstellbar. Man sieht ja, wie das jetzt in den autokratischen Staaten sich entwickelt hat. Also angefangen jetzt von Ungarn über Türkei und Russland. Wobei es jetzt auch nie lupenreine Demokratien waren. Aber spannend wird auch sein, was Trump alles machen wird und auch machen kann oder ob da die Institutionen halten werden oder nicht. Meine Vermutung, meine Hoffnung wäre, dass wir auf der Seite der demokratisch agierenden Parteien mal eine Handvoll Leute bräuchten, die mit einer guten Idee und der Fähigkeit, diese gute Idee auch zu verkaufen. Dass die Leute sagen, das ist der Weg, so können wir es machen. Vielleicht auch mal mit ein bisschen mehr Ehrlichkeit da an die Sache rangehen, um dann zu sagen, und jetzt geht's bergauf. Denn im Moment versuchen alle, den Status quo zu erhalten, was jetzt so die Wirtschaft angeht. Ne? Also Beispiele, wir alle wollen Verbrennungsmotoren, obwohl das klar nicht die Zukunft sein wird. Und das wäre so ein bisschen meine Hoffnung, weil ich das jetzt gerade halt nicht sehe, dass die aktuelle Politikergeneration da den Hebel umlegen kann, um die Bevölkerung mitzunehmen.
Ich glaube, das wird aber auch schwer sein, weil das, was es dann zu verkünden gilt, das ist sehr unpopulär. Das bedeutet nämlich massive Eingriffe in die Sozialsysteme zum Beispiel. Auch das steht ja teilweise im Lindner-Papier drin. Ja,
naja, klar.
Aber das will ja keiner so richtig gern hören. Ja? Vielleicht
ja, das
muss es den Leuten erst deutlich wehtun, bis es die Leute mehr und mehr begreifen.
Naja, aber ohne dann das Abdriften in undemokratische Tendenzen, denn das wäre ja das Hauptproblem. Lindner hat das ja hier in der Mobilisierung des Arbeitsmarktes, nennte das ja mit den effektiven Arbeitsstunden und dann das große Thema der Demografie. Und der Babyboomer, die ja dann irgendwann mal in den nächsten Jahren in Rente gehen, haben wir auch schon mal diskutiert. Also, wenn man sich jetzt mal so zusammenfassend anguckt, ist das Glas halb leer im Moment.
Leider.
Obwohl wir, glaube ich, also ich bin mir aber gar nicht so sicher, ob wir in Deutschland wirklich so super schlecht dran sind, wie wir uns im Moment sehen. Also ich glaube, der Blick aus dem Ausland auf uns, der ist jetzt nicht super positiv, aber der ist immer noch sehr gut. Ich meine, wir sind im Moment die drittstärkste Volkswirtschaft der Welt, noch vor den Japanern, weil die Japaner abgerutscht sind. Aber wir haben ja immer noch eine große Wirtschaftskraft. Das heißt, wir kriegen sie im Moment nur nicht auf die Straße, die Wirtschaftskraft. Im Moment stottert es ziemlich.
Ja, ich bin mir auch nicht sicher, ob das nicht nur eine Illusion ist. Also ich habe dir das schon mal erzählt und vor einiger Zeit bin ich noch jemandem begegnet. Also ich glaube nicht, dass die ganzen Ausländer so nach Deutschland gucken und denken, ach wie toll. Ich glaube, die guten, reflektierten Ausländer, die wir ja auch gern haben wollen als Fachkräfte, die unser Land mit uns weiterbringen sollen, die haben gar keine Lust auf Deutschland, weil die sehen, was es in Deutschland alles nicht gibt. Also das ist nicht so, dass alle neidvoll auf Deutschland gucken. Das
neidvoll glaube ich auch nicht. Nee, keine Frage.
Ich glaube, die Leute erkennen sogar, dass das ein Krisenkandidat ist.
Ja, das ist, ich meine, auch das ist jetzt eigentlich nichts Neues. Wir haben ja in der Bundesrepublik schon mehrere Wirtschaftskrisen durchlebt. Also das war dann Ende der 70er, Anfang der 80er eine ganz große Wirtschaftskrise. Im Prinzip haargenau das, was wir jetzt erleben. Sogar die Parteistrukturen waren damals nicht so wie heute, weil wir damals nur drei Parteien hatten im Bundestag. CDU, SPD, also CDU, CSU, SPD und dann die FDP. Und damals ja die sozialliberale Regierung, die dann zerbrochen ist, ich glaube 81 oder 82, unter Schmidt. Aber da war die Situation eine sehr ähnliche. Mhm.
Bitte? Dann Schwarz-Gelb mit Kohl, ja. Ja.
Genau. Dann ist auch ein Misstrauensvotum, dann ist Kohl Bundeskanzler geworden. Lambsdorff von der FDP, der hat auch ein ähnliches Papier geschrieben wie Lindner heute. Auch da hat dann nicht alles funktioniert, was er sich überlegt hat, aber die haben es geschafft dann, weil dann vielleicht auch die weltpolitische Lage sich wieder ein bisschen stabilisiert hat, dass es dann wieder bergauf ging. Und wir haben ja auch, jetzt ist noch gar nicht so lange her, auch wirklich gute Zeiten gehabt im Vergleich zu unseren europäischen Nachbarn. Und vielleicht ist es auch nur, in Anführungszeichen, im Moment eine sehr unglückliche Zeit. Wirtschaftlich läuft es nicht gut. Politisch ist es auch instabil. Aber dass man kommt da trotzdem raus. Das dauert vielleicht noch ein Jahr, vielleicht lässt es 2 Jahre dauern, jetzt mit einer neuen Regierung, die ja sehr wahrscheinlich dann CDU geführt werden wird. Kriegt man dann doch den Turnaround und dann läuft es auch wieder. Also Geschichte wiederholt sich nicht, aber Geschichte kann ein ganz gutes Beispiel sein. Vielleicht, ich weiß nicht, ob Lindner das vielleicht so im Kopf hatte und an das Papier von Lambsdorff damals gedacht hat, weil es tatsächlich alles sehr ähnlich ist. Und ich glaube, das hat dann noch 2 Jahre gedauert und dann ging es wieder deutlich bergauf. Also vielleicht ist das so. Und wir müssen eigentlich nur jetzt irgendwie einigermaßen schadlos durch die Krise kommen.
Ach, Henrik, ich mag deinen Optimismus. Das ist ja immer so ein Spiel zwischen uns. Ich bin, obwohl ich eigentlich ein sehr optimistischer, positiver Mensch bin, bin ich bei diesen Themen oft ein bisschen schwärzer sehend. Aber du siehst immer
Gläser.
Das finde ich toll.
Ja, also ganz ehrlich, aber wenn ich jetzt immer nur sagen würde, ach, alles scheiße und alles doof, ey, da würde ich wahnsinnig werden. Also,
ich finde es cool.
Das freut mich. Also, und vielleicht das jetzt zum Abschluss, um jetzt hier nicht so eine Trübsal-Folge auf den Weg zu bringen. Das ist ja immer Jort gegangen, sagt man im kölschen Raum. Wir können ja schon was in Deutschland. Also, ich hoffe, dass wir vielleicht in einem Jahr, wenn wir die Folge machen, und wenn es in 2 Jahren ist, dann sagen, guck mal, damals, weißt du noch, da haben wir uns Ende 24 drüber unterhalten und jetzt brummt der Laden wieder. Das wäre ja eigentlich zu hoffen.
Wäre das schön.
Und auf der anderen Seite, und das finde ich vielleicht auch ganz, ganz spannend, wir leben halt in wahnsinnig spannende Zeiten. Also jetzt, wir dürfen erleben, dass ein Donald Trump zum zweiten Mal Präsident wird. Wir sind mitten in der Klimakrise. Wir haben jetzt sehr große Herausforderungen in Deutschland. Und wir sind nicht die in den Geschichtsbüchern in 50 Jahren, das dann lesen und dann diskutieren, wie war das denn damals in 2024, das große Jahr der Umbrüche, sondern wir sind mittendrin. Du kannst ja mitgestalten.
Ja.
Eigentlich ist das doch auch ganz schön.
Also ist ganz schön.
Wir können, jeder kann was machen, wir müssen nur den Arsch hochkriegen.
Ja. Also das unterschreibe ich genauso. Das ist ganz toll, solche Veränderungen zu erleben. Und ganz ehrlich, ich erlebe schon, ich habe schon eine Mega-Veränderung durch die Wende ja live erlebt und so.
Ja.
Und betrachte das als Privileg, solche großen Umbrüche irgendwie miterleben zu dürfen. Ja? Das ist spannend und toll. Und man kann ja vielleicht auch im allerbesten Fall irgendeinen kleinen Beitrag leisten. Das ist gut aufwärts geht oder besser wird.
Ja, genau. Also das wäre jetzt auch meine Botschaft am Ende dieser Folge. Ja, es ist im Moment sehr zäh, aber nach Regen kommt Sonnenschein und ich glaube, das ist dann das Schlusswort für die heutige Folge.
Sehr gerne.
In dem Sinne, Christian, besten Dank. Und wir beobachten das mal und vielleicht werden wir diese politischen Themen, oder wir werden sie sicherlich weiterhin nochmal begleiten und weiter diskutieren, auch wenn wir jetzt kein Polit-Podcast werden. Aber ich glaube, das Thema ist halt zu nah an der eigentlichen Intention und Idee unseres Podcasts. Von daher, wir beobachten mal sehr aufmerksam, wie sich jetzt die Parteien bei der Wahl aufstellen und was dann am Ende rauskommt. Das können wir auch noch mal ein paar Mal kommentieren. Da bieten sich jetzt ja direkt viele Themen für uns.
Unbedingt. Ich freue mich drauf.
Alles klar. Christian, dann würde ich sagen, besten Dank und bis zum nächsten Mal.
Jawohl, bis bald. Tschüss.
Ciao. In der nächsten Woche geht's weiter bei unserem Thema zur Energiespeicherung. Nachdem wir ja in der letzten Woche über Speicher im Allgemeinen gesprochen haben, werden wir nächste Woche das Thema Wasserstoff aufgreifen und ja auch da mal versuchen, ehrlich zu sein, Hand aufs Herz, wo stehen wir gerade bei der Transformation der Industrie in Richtung Wasserstoff? Wie sieht es mit den Kosten aus und was wird die Zukunft bringen und wo werden die Einsatzfelder des Wasserstoffs wirklich sein, wenn wir die Träumereien mal ein bisschen ausblenden? Das Thema in der nächsten Woche und in 2 Wochen geht es dann wieder weiter, wie gewohnt, gemeinsam mit Christian Kamlott. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.